Moin, moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, dem Podcast der deutschen Miami Dolphins Fans, der Franchise, die noch tatsächlich zumindest bis Sonntag theoretische Chancen auf den Super Bowl hat. Sie liegen zwar unter 1%, aber sie sind noch da. Wir müssten aber jedes Spiel gewinnen. Wie realistisch das ist, darf man selber einschätzen. Und der Franchise, was auch relativ überraschend kommt, die nicht als erste den Trainer gewechselt oder den Trainer entlassen hat. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann kommt es A, relativ selten vor, dass ich den ganzen Bums hier moderiere, aber B, bin ich dankenswerterweise nicht alleine, sondern der Danny hat sich Zeit freigeschaufelt und ist heute dann bei der Therapiesitzung Dolphins Teil 7 mit dabei. Hallo Danny.
Ja, hi, hi. Ja, ich glaube, mittlerweile kann man fast sagen, das ist irgendwie so ein bisschen Selbsthilfegruppentalk hier. Jede Woche aufs Neue sich zu treffen und eigentlich über ja dasselbe traurige Ergebnis zu sprechen.
Next week, same shit. Kleiner dankenswerter Gruß an die Gangrene Germany. Das konnte ich mir dann nicht verkneifen nach dem Spiel in Cleveland gegen die Browns Sonntagabend, dem Heiko nochmal zu fragen und nochmal Danke zu sagen, dass es die Jets gibt, weil ansonsten wären die Miami Dolphins wahrscheinlich das schlechteste Team der NFL. Ob die Jets noch schlechter sind, ob die Jets bewusst schlechter sind, das ist eine Frage, die werden wir spätestens beim Rückspiel zu beantworten haben. Dann müssen wir sehen, ob es jetzt an den 7/8 Cargo-Hosen der beiden Trainer liegt, wie ich die Statistik gesehen habe, die ja beide zusammen diesen Modestil pflegen und zusammen ein Spiel gewonnen haben, was gegeneinander war, in Anführungszeichen und Klammern. Das ist eine andere Geschichte. Aber bevor wir mit der Therapiestunde und der Rückschau auf Sonntag sprechen, was schmerzhaft genug wird, wollte ich zu Beginn darüber sprechen, dass die Tennessee Titans den Miami Dolphins zuvorgekommen sind. Die haben nämlich ihren Trainer schon entlassen. Danny, hast du das mitbekommen und was sagst du dazu?
Ja, also ich habe es am Rande auf jeden Fall mitbekommen. Ich meine, da kann man fast ja nicht drum rumkommen, wenn man so ein bisschen der NFL vielleicht auch folgt, weil solche Entlassungsmeldungen gehen ja dann doch immer recht viral. Ja, ich sag mal so, sie sind uns, wie du so schön sagst, zuvorgekommen, beziehungsweise ja, hätte man auch denken können, dass wir vielleicht das erste Team der Saison sind. Wir sind es jetzt nicht gewesen. Ja, ob sich bei den Titans jetzt dadurch noch irgendwie die Kehrtwende erreichen lässt, das steht auf einem ganz anderen pa Blatt Papier wahrscheinlich. Ich glaube es jetzt nicht unbedingt. Die Frage ist auch, ob bleibt man bei einem Interimscoach oder hat man schon jemanden irgendwie im Auge? In der Regel wird das ja meistens eher zum Ende der Saison so richtig interessant. Dementsprechend, ja, mal gucken, was da passiert. Aber ich glaube, so einen großen Unterschied wird es jetzt vielleicht nicht zwangsläufig machen. Aber wir werden es sehen.
Kleiner Anteaser und fiese Frage. Rechnest du damit, dass die Miami Dolphins mit ihrem Head Coach die gesamte Saison überstehen?
Also Stand jetzt zumindest, wie man es ja mitbekommt, scheint unser Owner da ja Team ja festhalten zu sein, konstant zu bleiben. Ehrlicherweise, ich meine, da ist auch in Anführungsstrichen Spoiler aufs Spiel, wenn ich mir die Leistung vom Wochenende angucke und das dabei bleiben sollte, dann sinkt meiner Meinung nach die Wahrscheinlichkeit, dass es doch bei dieser Nichtentlassung bleibt während der Saison. Aber ich denke, gerade spätestens nach der Saison muss man alles hinterfragen. Und wenn danach sowohl McDaniel als auch Chris Greer im Sattel bleiben, dann frage ich mich wirklich, was läuft da intern scheinbar in Anführungsstrichen falsch oder was haben die beiden gegen Ross scheinbar in der Hand, dass er so überzeugt dann von denen ist.
Ja, wenn du mich persönlich fragst, ich rechne mit der Demission unseres Trainers tatsächlich nach dem Madrid-Spiel. um mal ganz ehrlich zu sein, weil dann ist Bye Week, dann können sie McDaniel notfalls in Europa lassen und alleine zurückfliegen. Mal scherzhaft gesprochen, aber ja, dass es eine solche Saison wird, hatte sicherlich so negativ keiner von uns vorausgesehen. Und dann müssen wir leider den Elefanten in den Raum holen und müssen jetzt als erstes über das Spiel am Sonntag sprechen. Dankenswerterweise meines Dienstplans geschuldet, habe ich Gottlob in Anführungszeichen das Spiel Real Life gesehen. Das heißt, live habe ich die letzten 5 Minuten mitbekommen, als ich dann zu Hause war. Da stand es schon 31:6, meine ich, und da war schon alles vorbei. Ich habe dann nur noch meine Kontakte gefragt, wie schlimm war es denn? Und als dann bei allen unisono die Antwort kam, schlimmer, dann habe ich mich dann da nur noch zweimal durchgequält, ehrlich gesagt, um heute ein bisschen drüber sprechen zu können und drüber sprechen zu müssen. Hast du es dir live angetan, Danny?
Ich habe es mir tatsächlich live angetan, aber ich glaube ehrlicherweise irgendwann im Verlauf des dritten Viertels war bei mir der Moment erreicht, wo ich gesagt habe, ich mache das hier aus, das möchte ich mir nervlich gerade nicht weiter antun, und habe dann so ein bisschen ja, letzte Viertel sozusagen nochmal im Real Life mir anschauen müssen, weil ja, ich einfach nicht mehr in der Lage dazu war, irgendwie mir das wirklich anzuschauen live, weil es einfach so weh tat und das einfach auch nicht so richtig Spaß gemacht hat, dieses Spiel zu schauen. Und ja, dementsprechend habe ich das so halb-halb, sage ich mal, geschaut.
Wir hatten im Vorgespräch schon kurz erwähnt, ich war ja mit einigen Kumpels und einigen Damen aus dem Miami Dolphins Germany e.V., als nicht als offizielle e.V.-Fahrt, sondern als Freundeskreis für die Spiele in Charlotte und in Miami gegen die Chargers drüben. Und ja, man kann es unterschreiben mit: Wie finden die Miami Dolphins kreative Wege, Spiele, in denen sie eigentlich die bessere Mannschaft sind, noch zu verlieren? Um mal jetzt den Übergang auf Sonntag zu bringen, das fand ich, war am Sonntag eher zu Beginn der Fall, weil ich das Ergebnis kannte, sie haben gar nicht so schlecht angefangen. Also die Defense war ja am Anfang relativ gut dabei, was natürlich auch daran liegt, dass die Cleveland Browns, da müssen wir ehrlich sein, keine gute NFL-Mannschaft sind und durchaus offensiv auch so ihre Probleme haben. Dass man gegen eine solche Truppe dann sich quasi mit 31:6 aus dem Stadion bugsieren lässt, hat aus meiner Sicht mehrere Gründe. Ich will dir aber den Vortritt lassen. Was sind so deine Takeaways von Sonntag aus dem Spiel? Was möchtest du anbringen?
Ja, also zum einen kann ich dir erstmal nur so ein bisschen auch beipflichten, dass da zwei Teams eigentlich aufeinander getroffen sind, dass wenn man sich auch so ein bisschen ja, die Zahlen vielleicht anguckt, die jetzt nicht unbedingt so krass ungleichwertig irgendwie zum Teil gespielt haben. Wir haben es in der Preview ja auch, Micho und ich, gesagt, dass die Offense der Browns definitiv nicht die beste ist und wir hoffen, dass unsere Defense da auch hält. Am Ende des Tages muss man halt sagen, das Spiel verlierst du natürlich massiv im Turnover-Game. Also 4 Turnover ist einfach zu viel. Und ein unglaubliches Ding, also ich weiß nicht wie, über Ref-Leistung, weiß ich nicht, müssen wir jetzt nicht separat vielleicht sprechen, aber wenn man sich über 100 Penalty-Yards einheimst, dann läuft halt auch irgendwie was verkehrt. Und jetzt, wie gesagt, ich glaube, da war eine Pass-Interference oder so dabei, wo ich jetzt auch gesagt habe, ob man die jetzt pfeifen muss. Wenn man die rausrechnet, sind wir, glaube ich, am Ende immer noch bei knapp irgendwie 80 oder 90 Yards. Also das Spiel verlierst du einfach von deiner Seite aus und nicht, weil die Browns jetzt überragend gut gespielt haben. ja, die Defense von ihnen auf jeden Fall nicht schlecht, gerade der Pass Rush. Ich meine, da haben wir auch vorher in der Preview drüber geredet, dass der uns massiv gefährlich wird bei einer der schlechtesten O-Lines. Darüber brauchen wir nicht reden. Aber ja, ich würde sagen, Tua stand völlig neben sich in dem Spiel. Einige Würfe auch da aus der Panik heraus. Ja, dass man ihn dann am Ende da irgendwie nochmal wieder gebencht hat. Ich glaube, die logische Konsequenz, als da irgendwie nicht mehr viel zu holen war. Aber so richtig, ja, in Anführungsstrichen dem Gegner eigentlich zuzusprechen, dass er da ein sehr gutes Spiel gemacht hat und die 31 Punkte daher kommen, das würde ich jetzt weniger unterschreiben. Ich glaube, da haben wir uns wirklich massiv einfach selbst geschlagen. Und wie das zustande kommt, das frage ich mich irgendwie bis heute noch, warum wir so massiv neben der Spur waren.
Du hast es ja gerade schon angesprochen mit den Strafen. Es hat in vielen Situationen einfach auch die Disziplin gefehlt, wo du dir denkst, ja mein Gott, lass es doch einfach. Wir haben den Drive der Browns quasi schon gestoppt und verlängern ihn dann durch individuelle Fehlleistungen und durch individuelle Undiszipliniertheiten einfach weiter und helfen so einem nicht starken Gegner massiv, dann mit so einem Ergebnis daraus zu gehen. Ich weiß nicht, ob du dich an die persönliche Strafe von Jalen Phillips relativ am Anfang erinnern kannst, wo der Quarterback der Browns den Ball an den Running Back übergibt, Jalen Phillips im Pass Rush zu spät kommt und ihn dann einfach umschubst. Also völlig sinnlos. Lass ihn doch einfach stehen, dann passiert gar nichts. Dann ist der Drive vorbei und dann läuft es vielleicht auch anders. Generell muss man da natürlich den Coaching-Staff mit in die Verantwortung ziehen, weil das kommt ja nicht zum ersten Mal vor. Also wir hatten in den letzten Jahren ja schon Headcoaches, die da viel Wert drauf gelegt haben, dass zumindest die Disziplin funktioniert und dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht. Den Eindruck hatte ich, je länger das Spiel ging, beim besten Willen nicht. Also da sind Einzelkönner auf dem Platz, die alle punktuell so ihre guten Spielzüge haben, aber es fehlt die Konstanz, es fehlt die Disziplin, es fehlt der Zusammenhalt. Es gibt keinen auf dem Platz, der die anderen mal richtig auf den Pott setzt und der da mal Tacheles redet. Das siehst du vom Coaching-Staff nicht, das siehst du in der Mannschaft nicht und du siehst einfach auf dem Platz, dass es innerhalb der Mannschaft offensichtlich auch nicht wirklich harmonisch zugeht. Natürlich kann man jetzt sagen, klar, bei einer 1-6-Franchise kann keine gute Stimmung herrschen, aber zumindest die Veterans, die wir haben und zumindest die, die das machen sollen, könnten sich da ja positiv hervortun. Das ist mir sonderlich aufgefallen. Ja, und zu Tua, selbst wenn du das Spiel nicht gesehen hast, da reicht ein Blick auf den Statistikbogen, um sagen zu können, dass das das schlechteste Spiel von Tua in seiner Karriere war. Und das haben wir schon vor dem Colts-Spiel in Woche 1 oder nach dem Colts-Spiel in Woche 1 gesagt. Das sagen wir jetzt wieder. Und wenn du 2, 3, 4 dieser Spiele in der Saison hast, dann müssen wir natürlich auch die sportliche Krise, die wir momentan haben, am Quarterback festmachen. Und das hat man, denke ich, am Sonntag sehr deutlich gesehen und auch sehr eindrucksvoll gesehen, dass es da einfach auch diese Saison mit Tua wirklich sehr, 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 sehr schwierig wird. Natürlich kamen dann natürlich auch die Stimmen auf, die gesagt haben, ja komm, dann bench ihn doch total, lass den Franchise-Quarterback auf der Bank und spiel das nächste Spiel mit Quinn Ewers. Hast du da eine Meinung zu? Würdest du jetzt gegen die Atlanta Falcons zum Beispiel mit Quinn Ewers starten?
Also ich bin ehrlich, ich glaube, das muss man aus zwei Perspektiven sehen. Ne? Also zum einen ein bisschen die Situation, dass McDaniel ja auch nach dem Spiel so ein bisschen in diese Richtung geht, in Anführungsstrichen. Ja, Tua da so ein bisschen auch, das Spiel natürlich zum einen nochmal hervorzuheben, dass es echt kein gutes Spiel war, darüber brauchen wir nicht reden, aber auch so ein bisschen den Eindruck zu erwecken, dass in Anführungsstrichen da jetzt irgendwie auch mal Konsequenzen folgen müssen. Aus der Perspektive heraus betrachtet, müsste man ihn natürlich in dem Moment eigentlich vielleicht für ein Spiel mal komplett auf die Bank setzen und ihm einfach mal sagen, so, hey, wach werden jetzt. Aus rein sportlicher Sicht, aufgrund der Tatsache auch, dass man, wie gesagt, die schlechteste O-Line der Liga eigentlich da vor einen Quarterback stellt, bin ich ehrlich, glaube ich, würde es wenig Sinn machen, ein Quinn Ewers oder ein Zach Wilson da hinzustellen, weil die wahrscheinlich regelmäßig in den Boden betoniert werden, weil sie nicht so schnell im Release sind, wie Tua es sein kann, wenn er einen guten Tag hat. Und man muss natürlich auch sagen, einfach aus finanziell-wirtschaftlicher Sicht, sich einen Quarterback auf die Bank zu setzen, der so viel Kohle verdient, den Move musst du erstmal bringen und rechtfertigen. Von daher glaube ich ehrlicherweise nicht, dass er gegen Atlanta auf der Bank landen wird, auch wenn man in Anführungsstrichen das als, ja, vielleicht erzieherische Maßnahme als Wachruf oder so durchaus aus Coaching-Perspektive vielleicht verstehen könnte, wenn es passieren würde.
Da möchte ich anschließen, weil selbst wenn Tua jetzt nicht so gut spielt, gibt er dir natürlich von in der Theorie her immer noch die größtmögliche Chance, ein Footballspiel zu gewinnen. Und ich gehe nicht davon aus, auch wenn man manchmal Sonntag auch den Eindruck haben konnte, das war jetzt mal, ist jetzt meine subjektive Meinung, dass Mike McDaniel da relativ viel laufen lässt und dass man nicht den Eindruck hat, dass da gerade auch in der Halbzeit irgendwelche Adjustments funktionieren, dass da Dinge vielleicht während des Spiels geändert werden, was dazu führt, dass man vielleicht was anderes probiert und dass man vielleicht irgendwie einen Plan B in der Tasche hat. Also ich weiß nicht, wie da dein Eindruck ist, aber das fehlte mir auch am Sonntag massiv, dass das Spiel plätscherte so auf unserer Seite so runter und gerade auch offensiv, Miami hat immer das Gleiche gemacht. Es war total ausrechenbar und jeder wusste, was wir tun.
Ja, also ich glaube, diesen Sonntag ist es nochmal ein bisschen massiver aufgefallen, aber ich glaube auch die letzten Wochen, wenn ich mich jetzt so erinnere, haben wir das Thema öfter angesprochen, dass es irgendwie, wenn Plan A nicht funktioniert, dann funktioniert irgendwie aktuell gar nichts bei uns oder wenn, blöd gesagt, uns das Laufspiel wieder eine Zeit lang weggenommen wird, dann kommen wir auch nicht richtig ins Spiel. Die Adjustments nach der Halbzeit finden zum Teil nicht statt. Wir hatten es, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, gegen Carolina war es gewesen, ja, das Spiel, wo wir mehr oder minder im dritten Viertel komplett einbrechen, keine Punkte aufs Board bringen und uns das Spiel mehr oder minder da sozusagen aus den Händen nehmen lassen. Und das hatten wir meiner Meinung nach, ich habe es nachgeguckt damals in der Folge, ich bin mir gerade nicht sicher, gegen wen noch, aber auch da halt nochmal, plus das erste Spiel gegen die Colts, ich meine, auch da hatte man das Gefühl, dass da nichts in der Halbzeit so wirklich passiert ist. Und das zieht sich so ein bisschen durch die Saison. Also entweder ist in Anführungsstrichen unser Coach am Ende seines Lateins, was ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen kann. Oder eben, es fehlt einfach an Anpassungen. Und das ist ehrlicherweise sehr schade oder es ist irgendwo ja ein deutliches Negativbeispiel, wie man eben vielleicht so Footballspiele ohne Anpassung eben zu Ende bringt, nämlich gar nicht, da passiert nicht mehr viel. Ja, also ich hoffe, dass da vielleicht noch sich das auch mal wieder ändert, aber aktuell scheint es irgendwie, ja, komplett zu fehlen.
Wem würdest du denn jetzt, wenn man dich direkt fragen würde, die Niederlage von Sonntag oder das Debakel von Sonntag, wie man auch immer das bezeichnen will, wem würdest du das ins Buch schreiben? Wer hat da aus deiner Sicht am meisten Aktien dran?
glaube ich, da jemanden einzeln rauszupicken, sei es jetzt Spieler oder Coach, ist meiner Meinung nach fast gar nicht wirklich möglich. Das war in meinen Augen relativ eine kollektive Niederlage, die man sich da eingeheimst hat. sei es eben durch fehlende Disziplin, sei es durch fehlende Anpassungen, sei es durch in Anführungsstrichen so Basic-Sachen wie bei dem Regen gegebenenfalls zum Beispiel auch beim Return beide Hände um den Ball zu haben, anstatt nur einer und dann vielleicht da nicht einen Fumble zu produzieren. Also ja, ich würde sagen, ehrlicherweise, das Ding ist Kollektivversagen gewesen.
Ja, die Miami Dolphins finden immer wieder kreative Wege, den Gegnern die Spiele auf dem Tablett zu servieren, der schwachen Offense der Browns ein kurzes Feld zu geben, einen Pick Six direkt in dem ersten Play nach der Halbzeit zu produzieren, sodass alles das, was vielleicht an Motivation da gewesen wäre, denn wir waren ja zur Halbzeit in Anführungszeichen nur 11 Punkte hinten und da wäre ja durchaus noch was möglich gewesen, aber da ist dann natürlich das erste Play gleich schon wieder der Korkenzieher und da bricht dann alles in sich zusammen. Hast du den Eindruck, wenn wir jetzt schon mal beim Real Talk sind, dass die Mannschaft gegen den Trainer oder gegen den Quarterback spielt?
Also ich glaube, da muss man so ein bisschen sich vielleicht auch die einzelnen Teamteile angucken, also der Mannschaftsteile. Ich meine, wir haben die letzten Wochen, glaube ich, relativ viel über die Defense gesprochen, gesagt, Anthony Weaver, ob das so passt und ob das so das Richtige ist, weiß man nicht. Ehrlicherweise muss man in Anführungsstrichen ja fast sagen, war die Defense noch mit das, mit der beste Mannschaftsteil jetzt, sage ich mal, auch wenn der natürlich trotzdem nicht mega überzeugt hat, aber ob die Mannschaft gegen den Quarterback spielt, ehrlicherweise glaube ich es nicht, wobei ich auch sehr überrascht war teilweise, wenn ich jetzt auch nochmal so reingucke im Receiving Core. Ich meine, wie gesagt, es war das schlechteste Spiel von Tour, deswegen gibt es da natürlich auch kaum belastbare Zahlen, aber ich glaube, was viele verwundert hat, ist, dass Jalen Waddle so ein bisschen komplett untergetaucht ist, obwohl er gegen die Chargers ja doch ein sehr effektives Target war. Da habe ich, glaube ich, heute noch so ein Reel gesehen aus einer Pressekonferenz, ich weiß nicht, ob es von heute, gestern irgendwie war, dass Tour da irgendwas sagt von, er hätte ihn manchmal nicht gesehen. Ich meine, ja, Körpergröße etc., aber irgendwie doch verwunderlich, ob Jalen Waddle da so komplett aus dem Spiel genommen wird. Ehrlicherweise, ob sie gegen den Coach spielen, wie gesagt, das sind so Vermutungen. Man könnte das Gefühl auf jeden Fall langsam gewinnen, aber ehrlicherweise hat es ja auch schon anders funktioniert und dann müsste meiner Meinung nach da scheinbar im Hintergrund sehr viel falsch gelaufen sein, wenn sich jetzt scheinbar die Mannschaft oder die Kabine geschlossen gegen Mike McDaniel stellt, weil es hat ja die Jahre davor doch recht positiv oder erfolgreich geklappt.
War eine Pressekonferenz von Tua von gestern, also von Mittwoch, glaube ich, Mittwochabend, wo er sich dann vor die Presse gestellt hat. Und man muss ganz ehrlich sagen, unser hawaiianischer Quarterback macht momentan weder auf noch abseits des Platzes in seinen Pressekonferenzen teilweise eine gute Figur. Und man merkt, dass es ihm an Sicherheit, an Selbstvertrauen und einfach auch an einer Einstellung in der Hinsicht fehlt, dass er, wo er ja einer der Team-Captains in der Offense ist, der die Mannschaft wirklich führen könnte. Man hat so den Eindruck, er hat viel zu sehr mit sich selber zu tun, als dass er da in irgendeiner Art und Weise irgendetwas ordnen könnte. Und momentan ist er ein großer Unsicherheitsfaktor. Und ich hoffe, gerade auch jetzt im Hinblick auf das nächste Spiel am Sonntag und auf die weitere Saison, dass da irgendwie durch eine Aktion, durch eine Situation dieser Schalter wieder umgelegt werden kann. Weil ich denke, wir sind uns einig darüber, so kann es ja nicht wirklich weitergehen. Und alleine schon die Statistiken beweisen ja, dass Tua eine verdammt miese Saison spielt in diesem Jahr. Und das, was ihn früher immer ausgezeichnet hat, die Accuracy, der schnelle Release, das sichere kurze Passspiel, auch das ist ja nicht wirklich da. Also ich meine, wir spielen Wide Receiver Screens für negative Yards, für 2, 3, 4 Yards, laufen dann für 0 bis 1 Yards und im dritten Versuch kriegen wir es dann nicht hin, neue erste Versuche zu produzieren. Da ist ganz eindrucksvoll die Tatsache, dass wir es am Sonntag geschafft haben, ich glaube, eine Third-Down-Conversion hinzubekommen bei 13 Versuchen. Wir haben mehr erfolgreiche Fourth-Downs gehabt, als wir erfolgreiche Third-Downs haben. Und das ist dann schon sehr beeindruckend im negativen Sinne. Die Turnover hast du angesprochen. Du hast den Fumble von Eskridge im Return angesprochen. Da gibst du den Browns natürlich ein kurzes Feld und dann können die da natürlich auch etwas mitmachen. Und als kleines Fazit, weil wir ja jetzt nicht ausführlich über die Situation am Sonntag gesprochen haben, weil vieles einfach sich wiederholt hat und vieles schon gesagt wurde und sich einfach nur wiederholt hat, würde ich sagen, die Miami Dolphins spielen momentan Football, um Spiele nicht zu verlieren, nicht um die Spiele zu gewinnen. Und in diesem Bestreben, keine Fehler zu machen, werden sie unsicher und machen diese Fehler, sind undiszipliniert und schlagen sich, wie du das eben schon gesagt hast, quasi wieder selbst. Ich weiß nicht, hast du noch Hochtrabendes zur Auswärtsniederlage in Cleveland, was du anbringen möchtest?
Also jetzt direkt zur Niederlage nicht. Ich glaube, zwei Sachen, die mir gerade noch so eingefallen sind. Das eine natürlich jetzt die Verletzung von Darren Waller, also unser Tight End Experiment, was sich ja bisher auch nicht sonderlich bezahlt gemacht hat, in Anführungsstrichen, aufgrund von Verletzungen beziehungsweise spätem Einstieg in die Saison. Und ich glaube, meiner Meinung nach hatten wir letzte Woche nicht drüber gesprochen, bin mir da zeitlinientechnisch aber auch gerade nicht sicher, wann die Info kam. Was unseren Kicker eigentlich angeht, also Jason Sanders, was jetzt, glaube ich, Coaching-Staff technisch auf einmal hieß, nachdem er ja auf IA gelandet ist, dass es überhaupt nicht klar ist, ob er dieses Jahr überhaupt mal für uns spielen wird. Da war ich auch ein bisschen überrascht.
Man hört einfach nichts. Also sie haben ihn relativ früh vor der Saison auf die IA-Liste gesetzt und seitdem ist also... Man hat so diese Fuller-Vibes aus den letzten Jahren oder immer so die Vibes, die unter der Ägide von Chris Greer häufiger schon mal da waren. Die Spieler landen dann auf IA, man hört nichts und dann spielen sie in der Saison auf einmal gar nicht mehr. Und momentan und mittlerweile gehe ich sogar davon aus, dass Jason Sanders in dieser Saison nicht mehr wiederkommt. Selbst wenn er fit wäre, macht es aus meiner Sicht bei einem entsprechenden Rekord einfach auch wenig Sinn, dann ihn wieder zu verheizen. Und Darren Waller, da gebe ich dir recht, das ist jetzt durch seinen Pectoral, den er erlitten hat, auch da hörte man erst, ja, ist Week to Week. Dann haben sie ihn jetzt, ich glaube, gestern oder heute auf die IR-Liste gesetzt und haben dann auf der Tight-End-Position derart reagiert, wo wir dann so leicht jetzt in die News übergehen, dass wir auf der einen Seite, ich muss es gerade mal eben nachschlagen, Chris Myrick, den Tight-End, der ja schon mal bei uns war, ins Practice-Squad beordert haben und den sich im Practice-Squad befindlichen Tight-End Greg Dulcich in das aktive Roster beordert haben, weil ja eben Darren Waller für mindestens 4 Wochen ausfällt. Das heißt, ich rechne eher damit, dass es mehr als 4 Wochen sind. Klar ist da dann die Bye-Week dazwischen und er hat eine Woche mehr Zeit, um sich wieder zu erholen, aber man weiß es nicht so genau. Das einzig Positive, was man gehört hat, ist, dass es nur ein Pack-Strain ist und dass es nichts Schlimmeres ist. Das heißt, man sagt das dann immer so schön, er sollte in dieser Saison nochmal wieder spielen können, aber die Beispiele, die wir da aus der Vergangenheit kennen, sagen ja etwas anderes. Und auch auf dieser Ebene und auch was Verletzungen und den Umgang mit Verletzungen angeht, läuft sicherlich bei den Miami Dolphins schon nicht nur in dieser Saison, sondern in den letzten Jahren sicher nicht alles optimal. Und naja, also ich rechne mit Sanders gar nicht mehr und mit Waller ehrlich gesagt wahrscheinlich eher erst gegen Ende der Saison wieder. Der wird noch 2, 3 Spiele machen und dann wird man da eine Bilanz ziehen. Das ist aus der Hinsicht auch schade, weil er ja wirklich dann auch einer der Targets war, die dann wirklich auch, wenn man ihn denn eingesetzt hat, dann auch liefern konnte. Und jetzt fehlt die nächste Option. Und so langsam entwickeln sich die Miami Dolphins in der Offensive zu einem One-Trick-Pony. Denn außer Devin Achane, der sein Möglichstes versucht, und einem Jalen Waddle, den der eigene Quarterback übersieht, weil er ihn nicht sehen kann oder weil er ihn nicht sieht, haben wir ja, wenn man ehrlich ist, großartig nichts, was wir da noch ins Feld führen können. Also das macht nur bedingt Hoffnung, dass es vielleicht in eine positive Richtung gehen könnte. Hast du sonst zu Sonntag zum Debakel in Cleveland noch Dinge beizutragen oder sollen wir der Positivität den Raum geben, um herauszufinden, wie wir dann am Sonntag gewinnen werden?
Ja, nee, also genau, wir motten dieses Spiel einfach ganz schnell in der Kiste ein und vergessen das einfach und ja, schauen nach vorne, schauen auf unser nächstes Spiel am Sonntag, am kommenden gegen die Atlanta Falcons, würde ich sagen.
Die Atlanta Falcons, ja, die wir alle 4 Jahre mal treffen und wo wir eigentlich gute Kontakte zu den Atlanta Falcons Germany hätten. Das Problem an der Geschichte ist aber, dass die Podcast-Crew und die Führungsriege der Atlanta Falcons Germany entweder noch auf einem USA-Trip ist in den letzten 14 Tagen oder sich auf dem Rückweg befindet, sodass wir es in dieser Woche leider zeitlich nicht hinbekommen haben. Gerade auch, weil bei mir an 2 Abenden dann relativ zu ist. Bei Danny war einiges. Da haben wir keinen Termin gefunden, an dem der eine, der schon wieder da ist und der für den Podcast theoretisch zur Verfügung gestanden hätte, bei uns hätte zu Gast sein können. Deswegen müssen wir leider an dieser Stelle bei der Preview auf das Auswärtsspiel in Georgia auf einen deutschsprachigen Gast leider verzichten. Aber das habe ich auch zu Danny schon im Vorgespräch gesagt und ich denke, da stimmen mir unsere Hörer zu. Momentan ist es eigentlich egal, gegen wen die Miami Dolphins spielen. Die größte Sorge und die größten Probleme hat die Mannschaft eh mit sich selber. Und ich weiß nicht, Danny, hast du die Atlanta Falcons in dieser Saison einigermaßen verfolgt? Ist NFC-Team, da ist es nicht ganz so immer auf dem Plan, aber hast du ein bisschen was von denen gesehen? Hast du was mitbekommen?
Ja, also ich habe immer mal so ein bisschen natürlich irgendwo mit minimal einem Auge so hingeschielt, unter anderem, weil ich Tyler Allgeier, den Running Back, oder Algier, je nachdem, keine Ahnung, wie man das mal. Die Amerikaner haben ja da auch manchmal ganz interessante Betonungsweisen, in der Fantasy-Liga habe. Dementsprechend musste man natürlich immer so ein bisschen vielleicht ein leichtes Auge drauf haben. Aber jetzt on Detail oder super viele Spiele von den Falcons habe ich mir jetzt noch nicht so angeschaut, einfach, ja, weil der Zeitaspekt ja dann auch immer so ist, dass man einfach sich so ein bisschen gucken muss, welche Spiele schaut man halt. Aber ja, wenn ich jetzt so ein bisschen nebenbei die Stats aufmache, dann weiß ich jetzt schon wieder, dass, glaube ich, wir running-technisch bestimmt wieder einige Probleme kriegen können.
Da hilft es dann, wenn man selber in den USA ist und die Falcons gegen die Buffalo Bills, ich glaube, es war entweder ein Sunday-Night- oder ein Monday-Night-Spiel, bestreiten und man sich das beim Abendessen bei einem gepflegten Kaltgetränk dann geben kann. Der Fantasy-Aspekt spielt da natürlich auch eine Rolle. Rookie Bijan Robinson als Running Back, Drake London als Wide Receiver sind ja dann auch Spieler, wo man sagt, die hätte man gerne in einem Fantasy-Team, weil die ordentlich abliefern. Generell sind auch die Atlanta Falcons mit ihrer 3-3-Bilanz und ihrem dritten Platz in ihrer Division in der NFC South jetzt kein Team, wo man unter normalen Umständen sagen würde, die wären unschlagbar. Sie haben in Michael Penix Jr., der die meisten Snaps auf Quarterback gesehen hat, einen relativ jungen, talentierten jungen Mann, der eine einigermaßen vernünftige Saison auf dem Platz liefert, aber jetzt auch nicht überragend spielt. Und dann haben sie natürlich die beiden Running Backs, wir haben sie angesprochen, in Bijan Robinson und Tyler Allgeier. Wir nehmen mal die deutsche Aussprache. Dann haben sie Drake London als Nummer 1 Receiver. Sie haben den hochgehandelten Tight End Kyle Pitts, der vor einigen Jahren relativ hoch gedraftet wurde, aber auch nicht so wirklich in der Liga angekommen ist. Und wenn man dann einen Strich drunter zieht, war es das eigentlich auch schon. Sie haben nicht viele Waffen in der Offensive und sie werden sicherlich auch offensiv einige Probleme bekommen. Wir sollten mit unserer Defense eigentlich in der Lage sein, die Produktion der Offense der Atlanta Falcons einigermaßen begrenzen zu können. Das, was du angesprochen hast, ist natürlich unsere Schwäche gegen den Lauf, die ja schon legendär ist. Ich meine, mich erinnern zu können, dass die Dolphins die einzige Franchise in der NFL sind, die in dieser Saison schon über 1000 Rushing Yards abgegeben haben. Und Platz 31 ist, glaube ich, 150 Yards besser als die Dolphins. Also das ist ein Riesenproblem. Das hat jetzt gegen die Cleveland Browns, obwohl wir 3 Rushing Touchdowns kassiert haben, in Klammern, nicht ganz so schlecht ausgesehen, aber der Bijan Robinson ist natürlich von der Qualität her nochmal eine ganz andere Nummer. Also der hat den Speed, wenn der einmal weg ist, ist er weg und der kommt auf immerhin fast 90 Yards pro Spiel und da müssen die Miami Dolphins echt sehr wachsam sein und gerade auch in der Run-Defense einiges tun, damit sie eben den unter Kontrolle bringen. Du hast ja schon erwähnt, lieber Danny, dass du da gehörigen Respekt vor hast. Glaubst du, Bijan Robinson läuft uns am Sonntag kaputt?
Also ob er uns kaputt läuft, das ist natürlich tagesformabhängig, aber ich sag mal so, wenn wir uns in, ich glaube, mindestens 2 Spielen, also gegen Carolina auf jeden Fall und noch ein anderes Spiel gegen gefühlte Running Backs, schwer tun und die uns jeweils irgendwie ihr gefühltes Career-High-Game fast einschenken können, dann ja, habe ich bei einem Spieler wie Bijan Robinson doch ein bisschen dolle Bauchschmerzen, dass er da definitiv mehr Yards als sein Durchschnitt von 95 gegen uns machen kann, weil das wirklich leider Gottes unsere irgendwie absolute Schwäche ist. Und ja, ich hoffe es natürlich nicht, aber aktuell, ja, glaube ich, schlägt da das Pendel ein bisschen mehr in die Tendenz aus, sage ich mal.
Das Rico Dowdle-Trauma, ja. Ist, wie gesagt, ich war ja in Charlotte im Stadion, also auch da, der Gegner macht immer das Gleiche, es ist immer der gleiche Spielzug und es klappt jedes Mal, weil die Miami Dolphins auch unter Anthony Weaver oder gerade unter Anthony Weaver irgendwie das Tackling vernachlässigen. Wie viele Missed Tackles die Miami Dolphins so haben, das ist, wenn man sich das live ansieht, noch mal schmerzhafter, als es das vor dem Fernseher eh schon war. Und gegen die Chargers und ach Gott, Kimani irgendwas, Kimani Vidal, war es ja nicht wesentlich besser. Also von daher, ich denke, das wird so ein Schlüssel sein für die Miami Dolphins, wenn sie dieses Spiel gewinnen wollen, die Kreise von Bijan Robinson deutlich einzudämmen. Und mir fehlen, ehrlich gesagt, fehlt mir die Kreativität, gerade auch, weil ein Spieler wie Zach Sieler weit von seiner Bestform entfernt ist, wird es schwer werden. Mir fehlt da die Kreativität, mir vorzustellen, dass wir das Run-Game der Atlanta Falcons werden effektiv stoppen können. Ich weiß nicht, hast du die Pressekonferenz von Anthony Weaver gesehen? Die war, glaube ich, auch gestern. Da meinte er, er wollte offensichtlich Zach Sieler ein bisschen ärgern, ein bisschen motivieren, ein bisschen anstacheln, dass die Zahlen von Zach Sieler in diesem Jahr so schlecht oder so wenig gut sind, weil ihm seine Mitspieler auf der Defensive Tackle Position Christian Wilkins und Calais Campbell fehlen. Kam jetzt aus meiner Sicht nicht so wirklich motivierend rüber, so nach dem Motto, ja, man könnte das auch so verstehen wie, ja, Zach Sieler hat die letzten beiden Jahre nur so gut gespielt, weil er gute Nebenleute hatte und eigentlich ist er gar nicht so gut. Auch da, wie so immer, machen die Miami Dolphins in der Außendarstellung gerade keine wirklich gute Figur. Gut, aber dann haben wir das Running Game und die beiden Personen, auf die wir da deutlich achten müssen, abgehandelt und kommen dann zum dynamischen Duo Michael Penix Jr. und Drake London, weil der nun wirklich eine richtig starke Saison spielt. Da wird es wahrscheinlich an unserer Secondary liegen, den Herren etwas in den Griff zu behalten und da zu verhindern, dass er wieder so ein Spiel macht, wie er das gegen die Buffalo Bills zum Beispiel getan hat. Ich weiß nicht, hast du Vertrauen in Rasul Douglas, dass er in einem 1:1 gegen Drake London bestehen kann?
Ich würde es vielleicht nicht unbedingt als mehr Vertrauen, aber auch er, ehrlicherweise, hat immer so ein bisschen Licht und Schatten in jedem Spiel irgendwie gezeigt. Und ja, man, also ich bin ehrlich, ich hoffe ehrlicherweise auf einen guten Tag auf dieser Seite, um nochmal auch auf das Thema mit Anthony Weaver und Sieler einzugehen. Ja, finde ich jetzt auch wenig motivierend, so eine Rede, vor allen Dingen sowas öffentlich zu machen. Das zeigt eigentlich, dass es halt scheinbar intern in der Kommunikation ja auch irgendwie nicht so richtig stimmt. Und ehrlicherweise einem Spieler jetzt durch die Blume zu sagen, du bist nur so gut gewesen, weil deine Nebenleute gut waren, ist halt irgendwie, ja, auch schwierig. Von daher würde ich in dem Moment sagen, Herr Weaver, gerne erstmal an die eigene Nase fassen und gucken, dass wir da eine Defense aufs Board gestellt bekommen, die funktioniert. Insbesondere auch er Teil des Coaching-Staffs, auch er Teil der Entscheidungsträger, dass man eben Spieler wie Ramsey zum Beispiel tradet oder dass man eben ja einen Rasul Douglas zum Beispiel unter Vertrag nimmt. Er muss ja scheinbar irgendwie gesagt haben, hey, mit den Leuten kann ich gut arbeiten oder da schätze ich, die können mein System spielen. Und Stand jetzt, ist er da auch mit für verantwortlich, dass es eben eher scheinbar ins Gegenteil umschlägt und dass da vielleicht auch die Anpassungen hier und da mal fehlen.
Nichtsdestotrotz, wie gesagt, aber das habt ihr vor dem Cleveland-Spiel ja auch gesagt, ist die Offense der Atlanta Falcons nicht die starke Unit im Mannschaftsverbund von Atlanta. Und es wird auch am kommenden Sonntag wieder massiv darauf ankommen, dass die Miami Dolphins in der Lage sind, Punkte aufs Board zu bringen, Drives zu produzieren und da selber tätig zu werden. Das Problem an der Sache, und da sind wir dann bei der Stärke der Stärke der Atlanta Falcons, das ist auf jeden Fall die Secondary bei Atlanta. Und da fällt es mir ehrlich gesagt schwer, gerade auch, wo jetzt mit Waller noch eine weitere Option ausfällt. Da wird es sehr anspruchsvoll werden, gerade auch für Tua, den Ball so zu verteilen, dass er Jalen Waddle gut einsetzt, dass er die Washingtons einigermaßen gut einsetzen kann oder dass er vielleicht mit die Eskridge oder Westbrook Ikhine Dinge wird umsetzen können. Denn ich weiß nicht, bist du über die Stärke der Secondary der Atlanta Falcons informiert? Fällt dir da ein Name ein?
Also was heißt informiert? Ich sag mal so, ich habe nebenbei natürlich mir die Stats auch aufgemacht. Wenn man sich natürlich anguckt, ein Xavier Watts als Safety mit 2 Interceptions schon mal alleine. Wenn man sich auch so ein bisschen die generellen Zahlen anguckt, dann ja, sieht man da eben einen deutlichen, sag ich mal, doch Unterschied von den durchschnittlichen Zahlen, die, sage ich mal so, zugelassen werden. Ja, also Passing Yards jetzt im Verhältnis, ne, sind es irgendwie knapp 900, die sie so zugelassen haben beim Gegner. Verhältnis dazu, Rushing Yards irgendwie knapp 800. Also da sieht man ja schon, dass da wahrscheinlich ein bisschen die Run-Defense die schwächere Unit ist, sage ich mal, oder das bisschen schwächere Play. Secondary, also im Endeffekt dieses Spiel jetzt ehrlicherweise so ein bisschen die Next-Man-Up-Situation eigentlich, also unsere gesamten Rookies oder besser gesagt auch vielleicht Spieler auf Receiving, die jetzt doch länger nicht so, sage ich mal, auf Position 2 oder 3 spielen mussten, sondern eben eher vielleicht ein bisschen in der hinteren Reihe standen. Die müssen jetzt im Endeffekt sich ein bisschen zeigen und da anspielbereit sein, weil ehrlicherweise, wenn man sich den Roster dann bei uns anguckt auf Receiver, ist es im Endeffekt ein Ausschalten von Jalen Waddle und dann wird es danach halt eben schwierig, beziehungsweise eben so ein bisschen so eine leichte Lotterie, wobei man dann nach vielleicht, Julian Hill und Tanner Connor als Tight Ends nochmal hier und da vielleicht noch mit einbinden kann, aber natürlich im Verhältnis sind die nicht die Waffe, die man vielleicht mit einem Darren Waller oder vor einigen Jahren auch mit einem Mike Gesicki noch hatte. Und ich glaube, ehrlicherweise, wenn die Falcons das ähnlich gut schaffen wie die Browns, da vielleicht ja Jalen Waddle auch so ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen oder unsichtbar zu machen auf dem Feld, dann glaube ich, wird es recht schwierig werden mit der Tatsache, zu wem geht der Ball, wenn es denn nicht dann wieder so eine Kombination sein soll, als Receiving Back vielleicht A-Chan auch wieder mehr einzubinden nochmal.
Die Aufgabe könnte zumindest nicht größer sein, denn du hast die Statistiken angesprochen. Die Atlanta Falcons geben pro Spiel, jetzt komme ich wieder mit Zahlen, 141 Pass-Yards ab und sind damit führendes Team in der gesamten Liga. Und so Spieler wie Cornerback AJ Terrell, der von dir angesprochene Xavier Watts, die haben natürlich schon eine sehr deutliche Qualität. Und gerade auch Tua und Waddle, aber auch Achan müssen die wenigen Möglichkeiten, die sie haben, dann auch wirklich nutzen, wenn die Miami Dolphins dieses Spiel in der Mercedes-Benz Arena gewinnen wollen. Also es wird schwer. Die Dolphins sind klarer Underdog. Die Tatsache der Verletzung von Darren Waller hilft uns nicht gerade. Wir haben nur eine kleine Chance, aber die sollten wir nutzen. Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass es ein Highscoring-Game wird, denn je mehr Punkte fallen und gerade auch je mehr Punkte wir in der Defensive zulassen, umso schwieriger wird natürlich die Aufgabe auch dann, da mit unserer Offensive gegen so eine starke Defense Schritt zu halten. Deswegen, wenn wir gewinnen wollen, subjektiv gesprochen, dann muss A, die Defense halten, sodass sie die Offense entlasten können, dass die Offense nicht so viel produzieren muss. Weil ich gehe davon aus, wenn die Offense viel produzieren muss, dann wird Tua, wie er das in dieser Saison häufiger ist, nervös und unruhig und dann produziert er Fehler und dann passieren Fehler und dann denke ich, wird die Möglichkeit, dann einen Auswärtssieg zu holen, noch um ein Vielfaches geringer werden. Ich weiß nicht, wie schätzt du das ein?
Ja, also ich ehrlicherweise glaube auch nicht unbedingt an ein High-Scoring-Game, weil man jetzt da so ein bisschen die Statistiken auch wieder, sage ich mal, zumindest erstmal als Richtwert vielleicht sich angucken kann. Zum einen die Falcons, die so durchschnittlich knapp nicht mal ganz 20 Punkte pro Spiel aufs Board bringen, lassen aber auch dementsprechend ungefähr in einem ähnlichen Rahmen häufig nur Punkte zu. Da ist in Anführungsstrichen vielleicht ein bisschen der Nachteil eher auf unserer Seite, weil wir in der Regel deutlich mehr Punkte zugelassen haben im Durchschnitt, aber auch eben nur ähnlich viele Punkte aufs Board bringen, wie eben die Falcons, beziehungsweise wie sie zulassen. Also da treffen so ein bisschen, ja, die klassischen Punkteschwächen so ein bisschen aufeinander und ich glaube, das hat im Endeffekt jetzt auch nochmal das Browns-Spiel gezeigt, aber auch das Colts-Spiel, wenn wir zu schnell, zu sehr ins Hintertreffen geraten, dann ist ganz schnell offensiv einfach der Punkt erreicht, dass wir zu sehr unter Stress geraten, zu sehr unter Druck geraten, hektisch werden und die Sachen nicht mehr funktionieren und wir auch im Endeffekt hoffen müssen, dass wir eigentlich wieder eine gute erste Halbzeit spielen, weil irgendwie unsere zweiten Halbzeiten oder die zweiten letzten Viertel sozusagen immer die meist schwächeren irgendwie sind, was uns auch nicht so gelegen kommt. Von daher, ja, ich glaube, es wird ich hoffe ehrlicherweise und glaube aber auch, dass es ein enges Spiel wird mit jetzt nicht einer klassischen Blowout-Situation oder einem offenen Visier offensiv gegeneinander, dass wir hier massiv viele Punkte auf dem Board sehen, sondern glaube deutlich engere Kiste als die letzten
Spiele. Traust du den Miami Dolphins eine Reaktion auf das zu, was da letzten Sonntag in Cleveland passiert ist? Das heißt, erwartest du eine hochmotivierte Miami Dolphins-Truppe oder bist du über den Punkt schon hinaus?
Ehrlicherweise, ob ich es jetzt erwarte, kann ich nicht ganz sagen. Ich hoffe es ehrlicherweise. Also irgendwo muss der Anspruch eigentlich da sein von allen, dass man eine Reaktion zeigt, genauso wie man das nach dem Colts-Spiel eigentlich auch erwartet hat. Und ich meine, gegen New England, es war ein 3-Punkte-Spiel, was wir knapp verlieren. Es war das beste Spiel von Tua in dieser Saison, stand jetzt statistisch gesehen sozusagen, was einfach Yards jetzt erstmal angeht, unabhängig, ob jetzt die Leistung von ihm da die beste war oder nicht. Aber ich hoffe ehrlicherweise, dass da eine Reaktion kommt, weil wenn wir uns jetzt nochmal so verkaufen, dann glaube ich, können wir wirklich sagen, dass da nicht mehr viel passiert und das so ein bisschen den Eindruck leider erwecken könnte, als wären wir so ein bisschen der der Delfin, der auf Land gelandet ist und da dann irgendwie so ein bisschen vor sich hin plätschert sozusagen. Also das, ich hoffe ehrlicherweise, dass da was passiert, weil sich so und dann, also so unter die Räder zu kommen und das irgendwie mehrfach diese Saison schon, ist, glaube ich, eigentlich nicht der oder sollte nicht unser Anspruch sein. Und verwundert, glaube ich, irgendwie auch so ein bisschen alle. Das hätte man, glaube ich, vor der Saison nicht gedacht. Jetzt steht man an dem Punkt, aber es wäre schön, so langsam mal wieder über ein Spiel zu reden, wo die Leistung, egal ob man jetzt gewinnt oder verliert, aber wo die Leistung irgendwie stimmt und man nicht das Gefühl hat, dass wir uns gefühlt nach der Hälfte des Spiels fast aufgeben und da nichts mehr passiert.
Aber du sagst, wir haben eine Chance, um das mal auf den Punkt zu bringen. Wir fahren nicht nach Atlanta, nur um die nur um das L abzuholen und auf dem Platz zu stehen. Die Miami Dolphins können dieses Spiel durchaus gewinnen.
Definitiv. Ich meine, in der NFL kann in Anführungsstrichen prinzipiell erstmal jedes Team ist schlagbar. Ja, natürlich sind Wahrscheinlichkeiten in die eine oder in die andere Richtung da oder Verletzungen oder was auch immer die Rolle spielen. Aber so wie die Falcons gespielt haben, das, was jetzt aufeinander trifft, ist es definitiv ein Spiel, was nicht vorher meiner Meinung nach entschieden ist, sondern was sich am Sonntag entscheiden wird. Und ich sehe da definitiv auch eine realistische Chance, mit einer deutlichen Leistungssteigerung unsererseits das Spiel holen zu können.
Dann wollen wir das doch mal festhalten, dass es auch positive Dinge gibt, die wir herausarbeiten können, wenn wir über die Miami Dolphins sprechen. Auch wenn wir keinen Gast haben, will ich die Standardkategorien, die wir mit dem Gast sonst immer machen, heute nicht außen vor lassen. Beginnen wir mit dem Ergebnistipp. Wir bleiben, wenn ihr das nicht in den letzten zwei Wochen geändert haben solltet, bleiben wir beim Tippen des Spread. Lieber Danny, dir lasse ich den Vortritt. Ja. Wie sieht's aus?
Ehrlicherweise, also ich weiß jetzt nicht, was das Over-Under ist, aber wie gesagt, wir gehen, glaube ich, beide von einem, oder ich gehe zumindest von einem eher Low-Scoring-Game aus. Also, und ich bleibe dabei und das, glaube ich, diese Konstante, ich glaube, du fährst sie, glaube ich, meistens auch, dass du nicht gegen die Dolphins tippen kannst. Da bleibe ich auch dabei. Wir gewinnen das Spiel mit 4 Punkten.
Ich persönlich, also ich habe es jetzt gerade nachgeguckt, das Over-Under liegt bei 44,5. Würde ich klar sagen, sollten wir besser drunter bleiben, weil alles über 45 Punkten spricht dann eher dafür, dass unsere Defense nicht hält. Von daher sehr low scoring. Ich calle, da uns ja Darren Waller fehlt, es wird der Sonntag sein, an dem ich meinen Julian Hill Tequila zum ersten Mal aufmache. Es wird an diesem Sonntag passieren. Er war ja gegen die Chargers kurz davor. Das ganze Stadion ist halb durchgedreht. Aber jetzt am Sonntag, wir werden im vierten Quarter erleben, dass uns Julian Hill das Spiel gewinnt. Und wir werden nur einen Touchdown machen. Aber das wird der Julian Hill Touchdown und das wird der entscheidende sein. Und wir werden mit 2 ganz knapp uns das Spiel holen. Und ja, ich kann einfach nicht, egal wie die Wahrscheinlichkeiten sind oder nicht, ich kann nicht gegen meine Franchise tippen. Ich bin ja Fan dieser Franchise seit über 20 Jahren und ich habe schon so viel mitgemacht. Und wer sich an das letzte Gastspiel der Dolphins bei den Atlanta Falcons erinnert, jetzt gehen wir mal ganz tief in die Historie rein, da haben die Dolphins vor 8 Jahren, glaube ich, 2017, zur Halbzeit 17-0 hinten gelegen, haben dann in der Kabine irgendwas gezaubert bis zum geht nicht mehr und haben das Ding dann noch mit 20-17 geholt. Und sowas würde mir auch am Sonntag gut gefallen. Und wieso soll sich diese Geschichte nicht wiederholen? Wie gesagt, mit einem Touchdown von Julian Hill. Wenn das wirklich so kommt, oha, also ich sag jetzt nicht mehr, aber das wird feuchtfröhlich werden, denke ich. Gut, dann haben wir das mit dem Spread abgehandelt. Dann spielen wir, obwohl wir keinen Gast haben, Snag a Player. Ich weiß nicht, wie gut du den Kader der Atlanta Falcons kennst, aber gibt es einen Spieler, den du liebend gerne bei den Miami Dolphins sehen würdest von den Spielern der Atlanta Falcons?
Also, wie gesagt, ich kenne den Kader nicht in der Tiefe. Ich habe nebenbei aufgerufen, ich habe mal ein bisschen nebenbei gescrollt, als du jetzt natürlich deine Ausführungen zum Spielstand gemacht hast. Und ja, ehrlicherweise gibt es für mich so zwei, wo ich schwanken würde: einmal offensiv, einmal defensiv. Ehrlicherweise bin ich aber eher auf der defensiven Seite beim Pick und würde in dem Fall AJ Terrell Jr. als Cornerback nehmen, weil es ist defensiv die Positionsgruppe, wo wir den meisten Bedarf haben, auf jeden Fall. Und ich bin dann da jetzt so ein bisschen gegangen nach, sag ich mal, Alter und aktueller Saison-Thematik, und da würde ich ihn in dem Moment
Ja,
nehmen.
das wäre defensiv natürlich auch mein Pick gewesen, weil der junge Mann ist schon richtig stark und es ist der Leader der Defense und der würde, glaube ich, fast jeder Franchise in der NFL gut zu Gesicht stehen. Aber wenn ich auf die offensive Seite gehe, jetzt mal Julian Hill, Darren Waller und diese ganzen Geschichten da alle hin und her, so gern ich sie mag und so viel Salz, wie ich immer in die Julian Hill-Wunde reinschütte. Da war der Eye-Test im Übrigen auch sehr bemerkenswert. Ich glaube, meine Kumpels und ich, wir haben mal mitgezählt, wir haben 16 falsch gesetzte Blocks oder so in dem Chargers-Spiel gezählt. Also es war schon das, was man so im Fernsehen nicht so sieht. Wir haben da ein bisschen drauf geachtet. Das war schon nicht schön. Ich bin, seitdem er im College bei Florida gespielt hat, Kyle Pitts-Fan. Ich habe nicht verstanden, wieso Atlanta ihn an 4 damals geholt hat. Ich verstehe nicht, wieso sie ihn nicht vernünftig eingesetzt bekommen, weil vom Potenzial her und von dem, was er spielen kann und was er auch am College gezeigt hat, wäre das ein Spieler, wo ich sage, der würde mir bei den Dolphins auf der Tight End Position sehr gefallen. Und wenn du jemanden hast, der da vernünftig mit den Tight Ends umgehen kann und dass wir das in der Theorie können, das haben sowohl Jonnu Smith als auch Darren Waller in den paar Snaps, die er gespielt hat, gezeigt. Dann denke ich auch, dass wir aus Kyle Pitts eine sehr gute und sehr gefährliche Waffe machen könnten. Von daher wäre meine Wahl bei Kyle Pitts, wie gesagt, da du ja AJ Terrell genommen hast.
Ja, aber es ist schön, dass wir uns so einig sind, weil offensiv hätte ich genau dasselbe genommen.
Sehr schön. Sehr schön.
Weil das halt einfach bei uns ins Team passen würde und ich das auch ähnlich sehe wie du, dass man ihn, glaube ich, einfach besser einsetzen könnte und er mehr kann, ehrlicherweise. Und ich glaube, das würde bei uns wirklich gut passen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Obvious Choice, Bijan Robinson brauchen wir nicht, weil wir Devin Achane haben. Bei Drake London weiß ich noch nicht. Der muss erstmal noch ein bisschen konstanter, ein bisschen mehr zeigen, als dass ich den picken würde. Aber ich wäre auch dafür, je nachdem, wie das so rund um die Trade Deadline aussieht und so nach der Saison, wäre ich dafür, wenn die Atlanta Falcons entscheiden, das Thema oder das Projekt Kyle Pitts zu beenden, wäre ich auf jeden Fall dafür, dass die Miami Dolphins sich da um Kyle Pitts bemühen könnten, weil, wie du schon sagst, der kann so viel mehr, als er bei Atlanta zu zeigen imstande ist. Und ich denke, wir könnten aus dem einen richtig guten und richtig produktiven Tight End machen. Aber Überleitung des Todes jetzt. Wir haben ja die Trade Deadline noch und die Miami Dolphins sind ja wahrscheinlich eher auf der Verkäuferseite. Danny, rechnest du damit, dass die Dolphins noch einen Spieler abgeben rund um die Trade Deadline? Und wen werden oder wen würdest du vielleicht abgeben?
Also, ehrlicherweise ich habe irgendwie das Gefühl, dass da noch was passiert. Also, dass es irgendwie noch zu irgendeinem Trade kommt, weil ehrlicherweise auch einfach Picks sammeln in der Situation definitiv sinnvoll wäre. Wer es wird, es ist bei mir so ein bisschen, ich glaube, eine 50-50-Situation zwischen Achane und Waddle, meiner Meinung nach, irgendwie so ein bisschen, zumindest so wie ich es wahrnehme. Auch wenn nach außen hin bisher zumindest ja immer gesagt wird, wir wollen keine Trades, scheinbar irgendwie auch so ein bisschen es bei den üblichen ja, Experten immer so durchsickert, dass Miami da nicht bereit ist zu reden, etc. Am Ende des Tages, wenn bis ja in den nächsten paar Spielen diese Saisonleistung nicht deutlich besser wird, dann sollte man, glaube ich, auch realistisch gesehen sich da mal Angebote anhören. Und ja, ich bin, wie gesagt, 50-50 zwischen Waddle und Achane, meiner Meinung nach.
Du denkst also, dass wir die Cornerstones in der Offensive, die wir noch haben, für möglichst viel Value werden abgeben, in Anführungszeichen abgeben müssen. Da habe ich nämlich eine etwas andere Meinung. Nicht nur, weil ich denke, dass wir das Team, was wir umbauen müssen, zwangsläufig rund um Achane und Waddle aufbauen sollten, sondern auch, weil ich denke, dass wir in den nächsten 12 Tagen, nur um euch da mal mitzunehmen, der letzte oder der Stichtag der Trade Deadline der NFL ist am 4. November 2025. Ich meine 22 Uhr deutscher Zeit, wenn ich da richtig informiert bin. Das ist 4 PM Eastern Time. Das müsste 22 Uhr sein. Und ich gehe davon aus, dass wir auf jeden Fall einen Pass-Rusher abgeben werden. Und wenn man, da bin ich ja dann wieder derjenige, der sich da am meisten oder sehr deutlich mit auseinandersetzt, wenn man sich die finanzielle Belastung und die finanziellen Zahlen so ansieht in der im Roster der Dolphins, dann sollte Chris Greer das Möglichste versuchen, auch wenn es vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas schmerzhaft wäre, sollte er auf jeden Fall versuchen, einen Abnehmer für Bradley Chubb zu finden. Denn dessen Vertrag ist so gestaltet, dass der in 2026 und 2027 jeweils einen Cap-Hit von über 30 Millionen Dollar hat. Und ich meine, der junge Mann ist dann auch schon 30 oder 31 Jahre alt. Und wenn es da einen vernünftigen Value oder ein vernünftiges Angebot gäbe, dann wäre Chris Greer schön blöd, das sich zumindest nicht anzuhören. Und na gut, aber ich habe auch Tyreek Hill schon den Abgesang gesprochen, aber ich gehe davon aus, dass man versucht, noch Bradley Chubb bis zur Trade Deadline in irgendeinen Value zu verwandeln und den abzugeben. Sonst wird er, und das sagen einfach auch die Zahlen, sonst wird er die neue Saison bei den Dolphins nicht bestreiten, schon allein aus finanzieller Sicht. Genau das Gleiche gilt ja auch für Tyreek und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Also ich sehe keinen der beiden im nächsten Jahr noch bei den Dolphins spielen, schon allein aus finanziellen Gesichtspunkten. Ich weiß nicht, kannst du da mitgehen oder kannst du meine Erklärung darüber zumindest nachvollziehen?
Ja, definitiv. Also zum einen, wie gesagt, da bist du nicht umsonst der Zahlenguru, dass du das immer im Blick hast, was finanziell vielleicht auch Sinn macht. Zum anderen, ja, also defensiv definitiv auch eine Möglichkeit, da noch mal was zu holen über Bradley Chubb. Ich bin gespannt, was passiert. Ehrlicherweise, ja, muss man ja fast sagen, dass es sinnvoll wäre an der Position, wo wir zumindest gerade stehen, und wenn die Saison jetzt weiterhin noch so verläuft, da probieren noch sozusagen ein, zwei irgendwie Picks zu sammeln, und eben sich finanziell vielleicht auch schon zu entlasten. Von daher kann man es eigentlich fast nur so ein bisschen hoffen, dass Chris Greer da auch ähnlich denkt, sage ich mal, für die neue Saison. Aber ja, ich würde sagen, wir müssen gespannt bleiben.
Siehst du die Möglichkeit, dass die Miami Dolphins vielleicht noch Käufer werden?
Ehrlicherweise glaube ich tatsächlich da nicht dran, weil ich nicht wüsste, für wen. Und auch mit der Tatsache, wo wir an der Position, wo wir gerade stehen, auch umbautechnisch, und dass man eigentlich sagt, okay, wir stehen vor dem nächsten Rebuild, würde ich tatsächlich sagen, wir sollten eigentlich eher so viel oder in Anführungsstrichen so viel sammeln, wenn es sinnvoll ist, an Picks, anstatt an noch Sachen abzugeben.
Das sehe ich sehr ähnlich, weil es gibt halt auch einfach, es gibt nicht den Spieler, den wir holen könnten, der uns gleich um so viele Etagen oder so viele Tiers besser macht, dass wir eventuell die hauchzarte Chance, die wir noch auf die Playoffs hätten, dann irgendwie ausbauen könnten. Es macht schlicht und ergreifend, wie du schon sagst, es macht keinen Sinn, jetzt noch Picks in irgendeinen Spieler zu stecken, der uns in dieser Saison garantiert nicht weiterhilft und der dazu führt, dass wir vielleicht wieder dann an Position 13, 14, 15 picken, weil wenn wir bis zum 4. November tatsächlich dann kein Spiel mehr gewinnen sollten, dann haben wir bis dahin ja auch schon wieder 2 Spiele verloren, dann stehen wir 1-8 und dann ist die Saison eh gelaufen und dann macht es schlicht und ergreifend einfach keinen Sinn. So, Danny, hast du in dieser Woche bei unserer Therapiesitzung noch etwas, was du ansprechen möchtest?
Nee, ich würde sagen, von meiner Seite aus habe ich mir alles von der Seele geredet und ja, hoffe einfach auf Verbesserung in der kommenden, am kommenden Wochenende. Und wenn nicht, dann treffen wir uns nächste Woche zur altbekannten Selbsthilfegruppe hier wieder. Genau, bis dahin wünsche ich allen auf jeden Fall ein schönes Wochenende und ein hoffentlich erfolgreiches Spiel.
Dann machen wir die anonymen Miami Dolphins Germany-Freunde jetzt hier an dieser Stelle zu. Ich möchte nochmal einen Shoutout am Ende rausgeben an die Jungs vom e.V., die ja jetzt auch ein Talk-Projekt an den Start gebracht haben. Der Chris, unser Haus-DJ, und der Dirk, der Präsident von Miami Dolphins Germany e.V., produzieren ja jetzt auch, ich glaube, ein- oder zweimal die Woche jeweils eine halbe Stunde ein Talk-Format. Wer sich das noch nicht angesehen hat, der möge sich das bitte geben. Und als Abschluss, um das Ganze rund zu machen, vielleicht noch was Positives. Egal wie scheiße es bei den Miami Dolphins läuft, es könnte immer schlechter sein. Und um Micho da auch zu zitieren, der mir das diese Woche auch gesagt hat, es könnte alles viel schlimmer sein. Wir könnten Jets-Fans sein. Das wird nicht passieren, aber das möchte ich euch an diesem Donnerstagabend noch mit auf den Weg geben. Danke fürs Zuhören, danke fürs Durchhalten, danke fürs Mittherapieren lassen. Danke dir, Danny, fürs Dabeisein. Wir hören uns dann nach dem Spiel in Atlanta wieder. Und stay tuned und fins up.